vertraulich. Wieso eigentlich vertraulich und Römerbrief vertraulich? Nun, gleich in mehrfacher Hinsicht ist der Römerbrief etwas Vertrauliches, etwas im Vertrauen und für das Vertrauen Geschenktes. Ganz faszinierend ist bei den Paulusbriefen, und der Römerbrief gehört zu den unangefochten echten Paulusbriefen, selbst für eine kritische Wissenschaft. Ganz faszinierend ist, wir haben im Römerbrief einen Brief von einem Apostel, dem der Auferstandene selbst begegnet ist, persönlich begegnet ist. Bei vielen Schreiben des Neuen Testaments diskutieren wir in der Wissenschaft, beim Römerbrief aber wird das generell zugegeben. Und mit dem, was Paulus gegeben wurde, wurde ihm auch das Evangelium selbst anvertraut. Evangelium heißt gute Nachricht, erfreuliche Nachricht. So wie wenn ein König neu eingesetzt wurde und hat eine gute Nachricht an seine Untertanen gegeben, ist es die gute Nachricht Gottes. Gott hat eine gute Botschaft Paulus anvertraut. Vertraulich ist dieses Schreiben aber noch in einer zweiten Hinsicht. Der Römerbrief ist in der Tat ein authentischer Brief. Das heißt, von einer historischen Person in einer konkreten Situation an einen Adressaten geschrieben. Die Römer hätten sich das nicht träumen lassen, dass das Schreiben, das sie in den Händen halten, 2000 Jahre später noch Christen fasziniert. Eine seltsame Spannung von Vertraulichkeit und Öffentlichkeit, von Intimität einerseits und einer öffentlichen Wirkung. Christus ist offensichtlich dem Christenverfolger Saulus persönlich begegnet. Und diese intime, diese persönliche Begegnung hat sein Leben völlig verändert. Die Intimität seines neuen Glaubens brachte aber eine neue Öffentlichkeit. Wer Gott begegnet, kann diese Begegnung nicht für sich behalten. Es drängt ihn, es anderen weiterzusagen. Wir kennen diesen Zusammenhang aus den Evangelien. Da hat Jesus einen Menschen geheilt. Er war völlig fasziniert, dass er ein neues Leben bekam. Und dann hat Jesus ihm geboten, es bloß nicht weiterzusagen, denn er wollte ja nicht um der Sensationen willen die Aufmerksamkeit der Menschen. Und was machten die Menschen? Sie konnten ihren Mund nicht halten. Der Römerbrief an eine Gemeinde geschrieben, aus lauter Hauskreisen bestehend, und dieser Brief hat die Grenzen nicht halten können. Das ist faszinierend bis heute. Das Evangelium wird uns persönlich anvertraut. Wir kommen zum Glauben, indem wir Christus begegnen, er sich uns in den Weg stellt, unser ganzes Leben verändert. Und die Faszination dieser Gottesbegegnung bringt uns auf den Weg. Deshalb heißt ihr SMD. Wobei das M für Mission nicht müssen bedeutet, sondern mögen. Jemand, der Christus begegnet ist, jemand, der dem Auferstandenen begegnet ist, er kann es nicht für sich behalten. Und so ist die Osterbotschaft auch der ersten Zeugen: Ich habe den Herrn gesehen und Folgendes hat er zu mir gesagt. Wir haben den Herrn gesehen und das hat er uns aufgetragen. Und so ist es noch heute, dass jede Gottesbegegnung Intimität bedeutet. Niemals haben wir etwas Persönlicheres als eine solche Begegnung. Und zugleich macht uns macht jede Gottesbegegnung zu Menschen, die zugewandt es anderen weitersagen. Aber was war es eigentlich, dass Paulus anvertraut war? Was war das Besondere? Was machte die gute Nachricht aus? Nun, wir hörten eben die Formulierung des Briefbetreffs, wie man traditionell sagt, des Briefthemas in Römer 1, 16 und 17. Es ist das Evangelium, das Paulus nicht für sich behalten kann. Er drückt es mit einer rhetorischen Form aus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Im Studium lernte ich, dass das die rhetorische Figur der Litotes ist. Aber was eine Litotes ist, habe ich dann beim Essen bei den Schwaben kennengelernt. Als ich das erste Mal eingeladen war bei meinen Vermietern im Schwabenland, als ich in Tübingen studierte, sagte dann, nachdem ich als Rheinländer euphorische Komplimente machte, der Hausvater, ja, man kann es essen, es schmeckt nicht schlecht. Wenn man also etwas verneint, soll das eine Form der Steigerung sein, so die Schwaben. Man kann es essen, es schmeckt nicht schlecht. Bei Paulus war aber diese Litotes, diese rhetorische Untertreibung, in der Tat todernst. Der Römerbrief mag der letzte Brief sein, den Paulus überhaupt schreiben konnte, mindestens in Freiheit. Das heißt, dass sein freies Bekenntnis, sein mutiges Bekenntnis, sein Eng im Namen für ihn bedeutete, dass er anschließend in Gefangenschaft kam. Ob er frei kam, noch einmal oder nicht, es war der Anfang des Endes für ihn in seinem Wirken. Warum bekennt er das so frei? Nun, weil es eine gute Nachricht ist. Was macht sie denn gut? Das Evangelium wird schon hier im Briefthema fünffach bestimmt. Es ist das Evangelium eine Kraft. Es ist das Evangelium eine Dynamis. Das Evangelium ist Dynamik. Das ist jetzt so ungefähr das Gegenteil von dem, was wir im Alltag erleben. Für uns sind Worte Theorie. Und wenn jemand spricht, dann ist das Theorie. Und dann müssen wir es eben umsetzen und müssen unsere ganze Kraft aufwenden. Für Paulus und die ersten Christen war das anders. Sie wussten, dass Gottes Wort selbst Dynamis ist, selbst Dynamik hat. Das gibt es zwischen uns Menschen nur ganz selten, dass ein Wort etwas freisetzt, dass ein Wort etwas verändert. Zum Beispiel dieser unschuldige Satz nach einem Examen, Sie haben bestanden. Der unschuldige Satz zwischen zwei, die sich schon länger in der Gruppe kennen, ich habe mich in dich verliebt. Es gibt so kleine Sätze, die kurz sein können und etwas auslösen, die lebensverändernd sind. Das Evangelium ist lebensverändernd. Es ist selbst Dynamis. Das heißt, wir haben nicht den Auftrag, in unsere Universitäten zu gehen und uns aufzuplustern, um mit unserer Kraft Menschen zu überreden. Wir müssen nur durch unser Leben, unser Zeugnis, Gottes Wort bezeugen. Die Kraft liegt im Evangelium selbst. Es ist eine Kraft Gottes. Falls ihr hergekommen seid, um euch selber fertig zu machen, seid ihr auf der falschen Konferenz. Evangelium bedeutet nicht Leute fertig machen. Evangelium bedeutet nicht Gesetz. Evangelium bedeutet nicht neue Appelle. Evangelium bedeutet nicht Vorsätze. Lasst uns heute schon mal uns vornehmen, dass wir, wenn wir nach Hause fahren, keinen einzigen Vorsatz fassen. Keinen einzigen Vorsatz fassen. Sondern, dass wir Gott in seinen Zusagen und Verheißungen ernst nehmen. Lehnt euch erst einmal zurück. Wir reden von Gottes Wort als seiner Kraft. Und dann kommt es noch schöner. Das Evangelium ist Kraft von Gott zum Heil. Ja, einige sind ganz klug unter uns und sagen, ja, mit dem Evangelium, das hat aber noch zwei Seiten. Es ist zum Heil und zum Gericht. Ja, es gibt auch Gericht. Und morgen an Karfreitag Vormittag beginnen wir auch mit den ersten schweren Kapiteln 1 bis 3. Sünde, Schuld, Verantwortung und Gericht. Aber Evangelium ist immer zum Heil. Dieses dynamische Wort Gottes meint es gut mit dir. Gott hat sich etwas für dich vorgenommen. Du sollst leben. Und wenn du je Probleme mit der stillen Zeit hattest, ja, ich weiß, es liegt an deinem alten Adam, an der alten Eva, aber das ist der wahre Grund. Du hast noch nicht kapiert, dass hier nichts steht, außer zu deinem Heil. Gott will, dass du dein Leben entfaltest. Ja, ich weiß schon, für einige trifft das zu. Es ist Kraft von Gott zum Heil für jeden. Damals war die Frontstellung, dass Juden Christen nicht glauben wollten, dass das tatsächlich für jeden gilt. Und Jesus selber schon musste seine Tischgemeinschaft mit Sündern, mit Zöllnern, mit Samaritanern rechtfertigen, weil Juden sagten, nur wir sind das auserwählte Volk. Das ist nicht unsere Thematik heute. Und sie ist es dennoch zugleich. Wir glauben Gott nämlich nicht seine voraussetzungslose und bedingungslose Liebe. Wir glauben ihm nicht, dass er jeden und damit mich vollkommen liebt. Die gute Nachricht ist, Gott freut sich an dir. Ja, wenn ich gehorsam bin, wenn ich Mitarbeiter und Leiter bin bei der SMD, ja, schön, wenn du Leiter bist, aber das ist nicht Bedingung für Gottes Freude. Ja, wenn ich an ihn glaube und wenn ich seine Bedingungen erfülle, sein Wort erfülle und umsetze. Nein, Gott freut sich an dir als Person. Wisst ihr, was das Hauptproblem dieser Tage sein wird? Nicht die Kompliziertheit der Argumentation des Römerbriefes, sondern dass die Realität, von der Paulus spricht, die er im Vertrauen anvertraut bekam, um sie öffentlich zu machen, dass diese Intimität und Liebe und Zuwendung uns so analogielos ist, dass wir sie nicht glauben können. Wenn wir heute Abend zur Einführung nichts mitnehmen als die Gewissheit, das Evangelium liegt ganz in Gottes Kraft. Er wird mein ganzes Leben inspirieren und entfalten. Und das tut er in liebender Zuwendung zu mir, voraussetzungslos und bedingungslos. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Das glaubst du nicht. Das aber ist das Evangelium. Gott liebt dich so, wie du bist. Nicht, wie du gerne wärst oder sein solltest. Aber, sagen die ganz theologisch Gewieften, es gibt doch eine Bedingung. Nicht Beschneidung, nicht Gesetz, vielleicht auch nicht Gesetzlichkeit, vielleicht auch nicht Mitarbeiterschaft. Gut, okay, ist aber besser. Aber eine Bedingung gibt es, ich muss doch glauben. Das gilt doch nur, wenn ich glaube. Dass Gott dich liebt, gilt nicht erst, wenn du glaubst. Sondern du erkennst im Glauben, dass Gott dich schon immer geliebt hat. Du erkennst im Glauben, dass er dich schon lange im Blick hat und sich an dir freut. Glaube ist nämlich nicht die Bedingung, die wir als Menschen erfüllen müssen, um Gott angenehm zu sein. Sondern Glaube ist selbst schon die Beziehung mit Gott, die er uns schenkt aus seiner Kraft zu unserem Heil. Deshalb ist Paulus völlig umgekrempelt worden in Damaskus. Eine solche Intimität hatte er wohl vorher nie erlebt. Nicht mit den anderen Pharisäern zusammen, vielleicht auch nicht bei seinen Eltern und seinen Freunden. Denn ich frage euch zum Abschluss, wie viele Menschen würden euch einfallen, von denen ihr sagen könntet, die haben mich bedingungslos geliebt? Ich bin der festen Überzeugung, obwohl ich jetzt ins Dunkle schaue, es gibt sehr, sehr viele Menschen unter uns, denen war es noch nie geschenkt, einen Menschen zu haben, der sich an ihnen freute, einfach weil sie da war. Die gute Nachricht ist, Gott freut sich an dir. Und er gibt alles, damit du seine Freude erkennst und dass du dein Leben entfalten kannst auf keiner anderen Grundlage als in dieser vertrauensvollen Erkenntnis. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Das bist du. Vielen Dank.